Es wird immer so getan, als wäre die schwarze Null das Problem.
Eine der Kardinaltugenden der schwäbischen Hausfrau.
Das Markenzeichen des Bundesfinanzministers.
Nominal müssen wir weniger zurückzahlen, als wir uns heute leihen.
Es kann sogar sinnvoll sein, auch für Konsumschulden zu machen.
Investiert ein Staat genug?
Das behindert inzwischen auch die deutsche Wirtschaft und das kostet uns richtig Wohlstand.
Es gibt da keine tieferen Gründe dafür, nun ewig an dieser schwarzen Null festzuhalten.
Dass wir auf Kosten künftiger Generationen leben.
Die Leute tragen uns das Geld hinterher.
Man hat kein einziges Jahr mehr gehabt, in dem der Haushalt ausgeglichen gewesen wäre.
Es hilft ja nichts, wenn man hinterher aus guten Gründen Rundenpleite ist.
Tonspur Wissen, ein Podcast von t-online.de und der Leibniz-Gemeinschaft.
Ich bin Ursula Weidenfeld. Ich habe Berge von Fragen, denn es gibt so viele Dinge, die ich gern verstehen würde oder die mir helfen, die Dinge anders zu sehen, auch um einen neuen Blick auf die Welt zu bekommen. Ich finde, es ist ein riesengroßes Glück, dass es so viele Wissenschaftler gibt und es ist ein riesengroßes Pech für uns alle, dass sie meist nur auf Konferenzen mit ihren Kollegen reden. Das will ich ändern. Also verabrede ich mich mit Wissenschaftlern und stelle meine Fragen und ich lade Sie ein, hier im Podcast mitzukommen auf diese Forschungsreise. Heute reden wir über die schwarze Null. Mit seinem Geld auszukommen, gilt als eine der Kardinaltugenden der schwäbischen Hausfrau. Auf den Staat übersetzt heißt das Prinzip die schwarze Null. Der Finanzminister erlaubt also nicht mehr Ausgaben, als an Steuern und Abgaben in einem Jahr hereinkommt. Und darauf sind die deutschen Finanzminister in den letzten Jahren besonders stolz gewesen. Waren sie das zu Recht? Oder müssen wir Staatsschulden in Zeiten der Nullzinspolitik, des Klimawandels und einer möglicherweise drohenden Rezession anders bewerten? Das will ich Clemens Fuß fragen. Er ist Präsident des Münchner IFO-Instituts, Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung und lehrt Volkswirtschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und ich bin froh, dass Sebastian Dulin hier ist. Er ist wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der gewerkschaftlichen Hans-Böckler-Stiftung und lehrt Volkswirtschaft an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Wir wollen das Thema in drei Schritten diskutieren. Zuerst fragen wir, was die schwarze Null eigentlich ist und wofür sie steht. Dann reden wir darüber, was mit politischen Selbstbindungen dieser Art in der Vergangenheit erreicht wurde. Und im dritten Teil soll es dann um Probleme gehen, die die schwarze Null und die Schuldenbremse möglicherweise heute bereiten. Herr Fuß, was ist die schwarze Null?
Ja, die schwarze Null heißt, dass so viel ausgegeben wird, wie eingenommen wird im Staatshaushalt. Und die bezieht sich in Deutschland auf den Bundeshaushalt. Wir haben ja auch die Haushalte der Länder und Gemeinden. Aber die schwarze Null in Deutschland, das ist sozusagen das Markenzeichen des Bundesfinanzministers gewesen. Herr Schäuble hat die ja sozusagen erfunden. Und Herr Scholz hat sie jetzt übernommen.
Und das ist doch eigentlich ganz gut, wenn man mit seinem Geld auskommt.
Naja, die schwarze Null ist für mich eine politische Festlegung für Zeiten, in denen die Wirtschaft gut läuft. In der Politik gibt es ja immer die Neigung, Geld, was reinkommt, auch auszugeben. Aber wenn die Wirtschaft gut läuft, soll man ja eher Schulden abbauen. Und wenn die Wirtschaft schlecht läuft, dann soll man sie zulassen und die Konjunktur stabilisieren. Und wir hatten jetzt lange gute Zeiten. Und da fand ich es gut, dass man gesagt hat, wir legen uns mal darauf fest, jetzt das reichlich vorhandene Geld zwar auszugeben, aber nicht noch einen draufzusetzen mit zusätzlichen Schulden.
Und dann gucken wir mal, die schwarze Null ist sozusagen das Markenzeichen der Finanzminister. Dafür gibt es aber keine gesetzliche Grundlage. Also das ist etwas, das Finanzminister sich vornehmen als politisches Programm und dann umsetzen. Es gibt aber auch Dinge, die eine gesetzliche Grundlage haben, nämlich die Schuldenbremse und dann die Maastricht-Kriterien. Sebastian Dulin, was ist die Schuldenbremse?
Na, bei der Schuldenbremse, da steht im Grundgesetz, dass der Bund nicht mehr als 0,35% des Bruttoinlandsproduktes pro Jahr an Neuverschuldung aufnehmen darf.
Wären also jetzt so 12 bis 13 Milliarden Euro im Jahr, die der Bund aufnehmen dürfte.
Genau, das kommt noch ein bisschen drauf an, weil diese 0,35% sind strukturell. Das heißt, man bereinigt die um konjunkturelle Einflüsse. Das heißt, da ist ein gewisser Spielraum und da ist auch ein gewisser Unterschied zur schwarzen Null. Die Schuldenbremse ist damit ein ganzes Stück weniger restriktiv als die schwarze Null an sich.
Also die Schuldenbremse steht im Grundgesetz und sagt, ein bisschen Schulden ist möglich, sowohl strukturell als auch konjunkturell dann.
Genau, also strukturell sind diese 0,35%. Wenn die Wirtschaft sehr schlecht läuft, dann kann man durchaus ein bisschen mehr an Schulden noch aufnehmen. Das sind relativ komplexe statistische Verfahren, die dann vorrechnen, wie viel Schulden man aufnehmen
darf. Also sagen wir mal so, die schwarze Null ist null Und die Schuldenbremse wäre so irgendwas zwischen 12 und 15 Milliarden, was man aufnehmen darf. Und dann haben wir noch die Maastricht-Kriterien. Das ist noch ein älteres Instrument. Darauf haben sich, den Maastricht-Vertrag haben sich die Mitgliedsländer des Euro verständigt und haben sich auch nochmal Schuldenregeln gegeben. Die sind noch großzügiger.
Ja, in den ursprünglichen Maastricht-Kriterien durfte der Gesamtstaat, also Bund, Länder und Sozialversicherung, 3% des Bruttoinlandsproduktes aufnehmen. Das sind dann heute ja so grosso modo 100 Milliarden, um die Größenordnung. Allerdings muss man sagen, dass die in der Form auf europäischer Ebene eigentlich nicht mehr gelten, sondern wir haben jetzt den Fiskalpakt und wir haben die Fiskalregeln der Europäischen Union. Und die sind wiederum ein bisschen anders als, also sie sind strenger als diese 3%, die sind aber etwas anders als die Schuldenbremse.
Und trotzdem muss man natürlich auch dazu sagen, dass wir zwar immer diese Regeln hatten, diese Maastricht-Kriterien, dass sie aber oft nicht eingehalten worden sind und das praktisch nie Strafen gegeben hat für niemanden, der sie übertreten hat. Herr Fust, wenn man sagt, wir haben jetzt so viele Regelungen, die sind alle irgendwann zwischen den Mitte der 90er Jahre und 2014 beschlossen worden oder in Kraft getreten. Warum hat man das gemacht?
Aus meiner Sicht gab es zwei Entwicklungen, die dazu geführt haben. Einmal hatten wir seit im Grunde den 70er Jahren in den Industrieländern, auch in Deutschland, vielfach eine immer stärker anwachsende Verschuldung. Das heißt, das Verhältnis zwischen Staatsschulden und Wirtschaftsleistungen stieg an von Wirtschaftskrise zu Wirtschaftskrise. Eigentlich war die Idee immer, dass die Schulden ansteigen dürfen in einer Wirtschaftskrise, dann aber wieder abgebaut werden, zumindest die Schuldenquote, das Verhältnis also zum Bruttoinlandsprodukt. Und das war nicht so, sondern die Schuldenquote stieg also immer mehr an. Man war dann auf ungefähr 60% Ende der 90er Jahre in Deutschland. Und da haben sich doch viele Sorgen gemacht und haben gesagt, das kann nicht ewig so weitergehen, das müssen wir mal umdrehen. Das andere Thema ist die Demografie. Ist es ein Bewusstsein dafür entstanden, dass die Bevölkerung altert, in Deutschland sehr schnell altert und dass damit auf den Staat in Zukunft erhebliche Lasten zukommen? Und darauf wollte man sich vorbereiten und eine Art der Vorbereitung war, weniger Schulden machen. Diese beiden Faktoren haben dann dazu geführt, dass die Politik irgendwann gesagt hat, jetzt müssen wir was verändern.
Hat das Deutschland alleine gemacht?
Deutschland war schon treibend dabei. Natürlich sind die europäischen Regeln keine deutschen Regeln, aber Deutschland war das Land, was sich dafür eingesetzt hat, solche Regeln einzuführen. Und Deutschland ist dann auch von den großen EU-Ländern das erste gewesen, das 2009 mit der Schuldenbremse eine relativ krasse Schuldenbegrenzung in das Grundgesetz geschrieben hat.
War das vernünftig?
Ich war schon damals gegen die Schuldenbremse, denn einerseits funktioniert der Staat nicht so wie ein Privathaushalt und andererseits schützt die Schuldenbremse nicht davor, dass wir auf Kosten künftiger Generationen leben, denn die Schuldenbremse macht keinen Unterschied zwischen Investitionen und Konsum. Das ist so ein bisschen so, wie wenn ich einer Familie verbiete, ein Haus mit einer Hypothek zu kaufen, aber der Urlaub auf Mallorca, weil der kleiner ist, der darf nochmal mit Kredit finanziert werden. Und unabhängig davon, ob ich jetzt das Dach einfallen lasse oder nicht. Und das ist eben aus meiner Sicht ökonomisch nicht sinnvoll.
Man würde also sagen, Schulden für Investitionen sind gut und Schulden für Konsum sind schlecht. Also übertragen auf den Staat, Schulden, um eine neue Brücke zu bauen, sind gerechtfertigt, während Schulden, um Rentenzahlungen zu geben oder Baukindergeld sind falsch.
Also ganz grundsätzlich betrachtet kann man Schulden für unterschiedliche Zwecke einsetzen und es kann sogar sinnvoll sein, auch für Konsumschulden zu machen. Wenn man zum Beispiel einen starken Einbruch in der Wirtschaftsleistung hat, dann sagt man, okay, natürlich kann man auch für Konsum mal Schulden machen. Aber hier geht es ja um die Nachhaltigkeit, das heißt um die Frage, was ist eigentlich dauerhaft durchzuhalten? Und wenn man Investitionen tätigt, also in Zukunft Erträge hat, dann kann man mit diesen Erträgen eben auch Schulden bedienen und dann sind Schulden eher zu tragen, als wenn man eben keine Erträge hat und das Geld verbrät. Zu den Schuldenregeln selbst muss man vielleicht noch hinzufügen, dass natürlich die Währungsunion selbst, also die Einführung einer gemeinsamen Währung, auch noch ein dritter Grund war dafür, dass man gerade die Maastricht-Regeln vereinbart hat. Damals gab es also die Idee, dass Staatsschulden die Geldpolitik in Schwierigkeiten bringen können, die Notenbank vielleicht sogar zwingen können, inflationäre Geldpolitik zu betreiben, weil der Staat eben Geld braucht, weil er zu hohe Schulden hat. Die Sorge war vor allem in Deutschland groß. Das war auch noch ein weiterer Grund für diese Schuldenregel. Aber grundsätzlich sind Investitionen natürlich weniger bedenklich, wenn sie Schulden finanziert sind, was die Nachhaltigkeit angeht.
Wenn wir ein bisschen einen Strich jetzt unter dieses erste Thema machen und sagen, die schwarze Null ist das Steckenpferd des Finanzministers, an der hängen Sie beide nicht. Die Schuldenbremse ist im Grundgesetz verankert worden, um mehr Disziplin in Haushaltsfragen zu haben und um Deutschland fit zu machen für eine Zukunft mit einer älteren Gesellschaft. Und die Maastricht-Kriterien bzw. der Fiskalpakt sind dazu da, um die einzelnen Länder der Währungsunion vor der Ausbeutung anderer Länder der Währungsunion zu schützen. Dann war das doch unter dem Strich eine ganz erfolgreiche Sache in den letzten Jahren. Deutschland hat 10 Jahre Aufschwung hinter sich, also eigentlich doch alles gut.
Also vielleicht ist Steckenpferd ein bisschen zu negativ. Das hört sich an, als wäre das so, hätte der Finanzminister das aus Jux und Dollerei gemacht. Es ging ihm, glaube ich, schon darum, dafür zu sorgen, dass nicht in wirtschaftlich guten Zeiten, in denen auch noch die Zinsen sinken, in denen also sowieso schon massenhaft Geld vorhanden ist, dann auch noch mehr Schulden gemacht werden. Ich glaube, es war eine politische Festlegung für einen beschränkten Zeitraum. Das war ganz klug, das war pragmatisch. Es gibt da keine tieferen Gründe dafür, nun ewig an dieser schwarzen Null festzuhalten. In der Tat, in einem Abschwung gibt es sogar viele Gründe dagegen. Aber ich würde es nicht so negativ sehen. Ich denke, glaube ich, unterscheiden wir uns in der Einschätzung. Ich war auch 2009 der Meinung, dass die Einführung der Schuldenbremse schon richtig war, weil wir eben auch infolge der Finanzkrise doch plötzlich eine sehr hohe Schuldenquote hatten. Es sah damals ging es auf 80% zu und viele haben erwartet, es geht noch viel höher.
80% des Bruttoinlandsproduktes, also die Gesamtverschuldung war über 80% oder ging an die 80% des Bruttoinlandsproduktes erlaubt, waren 60%. Und das Bruttoinlandsprodukt ist das, was Deutschland im Laufe eines Jahres an Warendienstleistungen erwirtschaftet.
Genau, ein Land, das viel erwirtschaftet, kann ja auch mehr Schulden bedienen. Insofern ist es sinnvoll, dass man diese Quote betrachtet. Und ich habe die Schuldenschranke damals eben schon als Selbstverpflichtung der Politik verstanden, in den nächsten Jahren doch sich darum zu bemühen, diese Schulden herunterzubringen, dass das dann am Ende viel leichter geht. Das muss man ja auch sagen. Also der Schuldenabbau heute ist nicht allein, vielleicht nicht mal in erster Linie, ein Erfolg dieser Schuldenschranke, sondern es hat natürlich auch damit zu tun, dass die Wirtschaftsentwicklung günstig war, dass die Zinsen so fielen, wie niemand sich das vorstellen konnte. Aber die grundsätzliche Entscheidung fand ich damals richtig. Wir kamen ja übrigens von einer Schuldenschranke, die investitionsbezogen war und die hatte eben diese ausufernde Staatsverschuldung nicht verhindert. Und damals gab es eine intensive Diskussion über die Frage, sollte man nicht lieber eine Regel nehmen, die sich eben an den Investitionen orientiert. Dafür gibt es ja gute Argumente, aber letztlich hat man sich dagegen entschieden. Ich war damals auch dagegen, weil man gesagt hat, die Abgrenzung dieser Investitionen ist letztlich nicht sinnvoll möglich. Das war das eine Argument und das andere Argument war, wir sind in einer dermaßen schwierigen Situation, da die Alterung der Bevölkerung auf uns zurollt. Die Nachhaltigkeitslücken sind so groß, dass es uns auf jeden Fall gut tut, mal eine Zeit lang so ungefähr ausgeglichene Haushalte zu haben. Und wenn wir dann mal die Schulden wirklich stark reduziert haben, dann können wir neu reden.
Die Ausgangsbasis dann doch ganz gut heute.
Naja, das kommt darauf an, wie man es betrachtet. Es ist ja nicht nur, der Schuldenstand ist nicht das einzig Seligmachende in einer Wirtschaft und auch nicht in Deutschland und auch nicht für die künftigen Generationen. Wenn ich das jetzt mir angucke im Zusammenhang mit dem, was wir als öffentlichen Kapitalstock haben, dann kann man beobachten, dass in der Zeit, nicht nur seit der Schuldenbremse, sondern seitdem wir einen starken Fokus auf diesen Schuldenabbau hatten, also seit Anfang der 2000er Jahre, als Deutschland zum ersten Mal mit dem Stabilitäts- und Wachstumspakt, also den Maastricht-Kriterien, in Konflikt geraten ist, seitdem sind die öffentlichen Investitionen massiv zurückgefahren worden und waren über Jahre, wenn man Nettoinvestitionen anguckt, also das, was neu investiert worden ist, abzüglich der Abnutzung, dann waren die negativ. Und das bei einer wachsenden Wirtschaft. Und das ist eben das, warum wir heute die ganzen Schlaglöcher in den Straßen haben, warum die Brücken gesperrt sind, warum die Schultoiletten so aussehen, wie sie aussehen. Vielleicht jetzt nicht in München, aber hier in Berlin zumindest. Und das behindert inzwischen auch die deutsche Wirtschaft. Und das kostet uns richtig Wohlstand.
Aber es hätte doch niemand daran gehindert, in Zeiten von Haushaltsüberschüssen das Geld in Brücken und Straßen zu investieren. Es war Geld da.
Das stimmt natürlich von der Seite her. Aber wenn ich die Schuldenbremse einführe, weil ich sage, die Politiker sind kurzsichtig und die werden auf Kosten der künftigen Generationen wirtschaften, dann muss es mir doch klar sein, dass die Kürzung meinen Investitionen und nicht bei den Transfers und dem Staatskonsum landen. Weil wenn ich die Renten kürze, das merkt man sofort, wenn ich die Brücke nicht warte, da bin ich abgewählt, bis die einfällt in 10 Jahren.
Naja, ich denke, Kurzsichtigkeit wirkt sich auf beides aus. Also wer kurzsichtig ist, der investiert wenig in die Zukunft und der macht leicht Schulden. Und man hat mit der Schuldenbremse das eine Problem angegangen, die eine Kurzsichtigkeit hat gesagt. Also das Schuldenmachen, das wollen wir jetzt mal einschränken. Was man damit noch nicht gelöst hat, ist die andere Kurzsichtigkeit, also zu wenig investieren. Es gibt auch noch eine dritte. Man kann ja Schulden machen in den sozialen Sicherungssystemen. Also man kann irgendwie die Schulden Schuldenbremse auch umgehen. Das konnte man auch, denke ich, in gewissem Umfang beobachten in den letzten Jahren. Also die Schuldenbremse löst nicht alle Probleme. Sie war aber auch, meine ich, nicht nur sowas wie eine gesetzliche Regel, an der man nicht vorbeikommt, sondern sie war auch in gewisser Weise eine politische Vereinbarung der Parteien. Das haben ja die Politiker sich selbst auferlegt. Sie war eine Vereinbarung, mehr auf Nachhaltigkeit in der Politik zu setzen. Das denke ich schon. Und ich denke schon auch, dass öffentliche Investitionen dabei eine Rolle gespielt haben. Ein stärkeres Bewusstsein. Wir haben ja jetzt auch eine längere Diskussion darüber, hatten das auch von Anfang an im Kontext dieser Regel, dass das nicht dazu führen darf, dass man die öffentlichen Investitionen vernachlässigt, dass die niedrig waren in den letzten Jahren, etwa seit den 2000ern, ist richtig. Man darf es allerdings auch nicht übertreiben. Es gibt eine Reihe von Gründen dafür. Wir hatten einen starken Investitionsboom in den 90er Jahren als Folge der deutschen Einheit. Da war es richtig, dass man hinter etwas runtergeht. Wir hatten in verschiedenen Bereichen sinkende Preise für Investitionsgüter. Das hat dann dazu geführt, dass man eben einfach weniger ausgibt. Deutschland hat Sanierungsbedarf in der Infrastruktur, aber wenn man mal durch die Welt fährt, nach Frankreich, nach Spanien, in die USA und so, dann, oder nach Großbritannien, dann sieht man, die Infrastruktur in Deutschland ist nicht so schlecht. Es gibt Korrekturbedarf, wir haben Lücken in der Infrastruktur, wir brauchen neue Bahnstrecken, das ist alles bekannt, aber man kann nicht sagen, dass sie nun so extrem schlecht sei. Das würde ich für übertrieben halten.
Ja, wir sind nicht Simbabwe. Ja, das stimmt schon bei der Infrastruktur. Das wird auch keiner behaupten. Aber wir haben eigentlich eine Infrastruktur, die einem derart entwickelten Land nicht angemessen ist. Wenn man durch Brandenburg fährt, sich die Mobilfunkabdeckung ansieht. In den Sommerferien sind wir nach Osteuropa gefahren mit dem Auto. Mobilfunk war und Datentarif war mit dem Handy gut zu erreichen, nachdem man über die Grenze nach Tschechien und Ungarn gekommen ist. Und nachdem man aus Österreich wieder in Deutschland war, war es wieder weg. Und das sind einfach Dinge, dass zwei Drittel der deutschen Unternehmen geben eben an, dass sie durch Mängel an der Infrastruktur in der Geschäftstätigkeit behindert werden.
Okay, aber das ist ja private Infrastruktur, ne? Das ist natürlich mit der Regulierung zu tun, aber es ist privat finanziert.
Mobilfunkmasten, ne? Werden von Telekommunikationsunternehmen gebaut und nicht vom Staat.
Ja, aber das ist die Frage, wie ich dann auch bestimmte Abdeckung subventioniere, reguliere, wie ich auch die Lizenzen verkaufe. Das ist ja auch in Deutschland in einer Art verkauft worden, dass möglichst viel Geld von dem Telekommunikationssektor rausgezogen worden ist, was auch damit zu tun hat, dass man probiert hat, bestimmte Schulden abzubauen. Und von daher ist das, glaube ich, schon ein Problem. Und die Schuldenbremse hier, man kann jetzt sagen, die eine Leichtsinnigkeit ist eben begrenzt worden, aber man hat eben schlupflos offen gelassen, dass das quasi auf Kosten der Investitionen die Schulden abgebaut wurden.
Wir sehen also, dass Staatsverschuldung ganz eng zusammenhängt mit der Frage, investiert ein Staat genug, um seine Infra, also seine Straßenbrücken, seine Telekommunikationsinfrastruktur, seine Bahn zu erhalten und auszubauen, und weniger die Frage, konsumiert ein Staat genug. Also Kredite sind besonders kritisch oder Schulden sind besonders kritisch da, wo sie aufgenommen werden, wenn anschließend dann nicht in die Infrastruktur investiert wird. Wenn wir jetzt nach vorne schauen, diskutieren wir die Fragen neu oder wieder neu? Wir diskutieren wieder die Frage, brauchen wir nicht mehr Staatsverschuldung, um Deutschland zukunftsfest zu machen? Was hat sich denn verändert in den vergangenen 12 Monaten vielleicht oder in den vergangenen 24 Monaten, wo wir wieder so intensiv über die Frage von Staatsschulden reden und der Frage, müssen wir nicht einfach mehr Luft haben, um Schulden machen zu dürfen?
Ich denke, es gibt zwei Veränderungen, die wichtig sind. Die erstrecken sich aber über etwas längere Zeiträume. Da würde ich mal sagen, seit Einführung der Schuldenschranke 2009, so im letzten Jahrzehnt, haben sich, glaube ich, zwei Dinge verändert. Das eine ist der Rückgang der Zinsen. Wir haben ja doch einen erstaunlichen Rückgang der Zinsen auf öffentliche Schulden.
Also wenn sich Deutschland verschuldet, muss es überhaupt keine Zinsen bezahlen oder kriegt noch was drauf?
Genau, muss man gar keine Zinsen zahlen. Und das ist natürlich völlig richtig, wenn die Zinsen sinken, dann lohnt es sich mehr, sich zu verschulden. Und zwar würde ich den Zusammenhang zwischen Schulden und Investitionen gar nicht so eng sehen. Also in einer reifen Volkswirtschaft wie Deutschland, in der jetzt nicht auf einmal, wie nach der deutschen Einheit, ein riesen Investitionsbedarf entsteht, kann man eigentlich Investitionen auch finanzieren aus dem Laufenden. Nur ist es grundsätzlich so, wenn die Zinsen sinken, dann ist die Verschuldung günstiger und dann sagen uns die Märkte sozusagen, dass die Knappheitsverhältnisse sich geändert haben. Also es ist im Prinzip sind heute mehr Ressourcen da und die kann man für Konsum verwenden oder auch für Verschuldung. Und wenn wir an die Nachhaltigkeit denken, heißen sinkende Zinsen natürlich ein Investitionsprojekt, das man bei hohen Zinsen nicht durchführen würde. Das lohnt sich dann plötzlich bei den niedrigen Zinsen und das spricht schon dafür, mehr als sonst zu investieren.
Wenn das Projekt vernünftig ist.
Wenn das, genau, sozusagen der Return darf natürlich nicht negativ sein. Und es ist immer die Frage, bei wem landet der natürlich auch? Also wird irgendwie wieder Geld in die Kassen gespült? Das ist das eine, was sich verändert hat. Und derzeit haben wir natürlich eine andere Veränderung. Das ist die schlechtere Wirtschaftslage. Da sagen dann natürlich viele, na okay, es läuft wirtschaftlich eben nicht mehr so gut. Also ist es noch sinnvoll, die schwarze Null zu halten? Und sollte man nicht jetzt mehr investieren, um bei diesem Abschwung auch ein bisschen dagegen zu halten?
Was sagen Sie?
Ja, ich bin im Prinzip auch der Meinung, dass wir Investitionsbedarfe haben. Die sind seit langer Zeit bekannt. Egal, ob das jetzt hier in Berlin der Flughafen ist, der nicht richtig läuft, oder in München die dritte Startbahn oder der Anschluss an den Brennertunnel oder das Renovieren von Brücken. Wir haben allerdings das Problem, dass wir eine voll ausgelastete Bauwirtschaft derzeit haben. Es wird schon sehr viel gebaut. Für viele Unternehmen sind nur öffentliche Aufträge nicht so interessant. Also deshalb passiert derzeit im privaten Bau mehr. Und der andere wichtige Punkt ist, glaube ich, es hängt eben nicht an den Schulden. Das heißt, das Geld liegt herum und wird nicht abgerufen. Unsere Probleme sind also eher Widerstand in der Bevölkerung gegen Infrastrukturprojekte. Denken wir nur an Stuttgart 21 oder auch an die Brennerverbindung oder die dritte Startbahn. Das ist meines Erachtens das größere Problem, als dass man jetzt das Geld nicht hätte.
Ich sehe das anders. Also dass Gelder nicht abgerufen werden, das haben wir schon immer. Wir haben immer eine Lücke gehabt zwischen dem, was im Bundeshaushalt drin stand und was im Jahr abgerufen wurde. Das hat aber auch damit zu tun, wie das zum Teil verbucht wird, weil da wird Geld bereitgestellt, dann stellen die Kommunen und die Länder einen Antrag dafür. Dann wird das quasi verplant und erst wenn das Projekt dann abgeschlossen worden ist, nachdem dann die Rechnungsstellung erfolgt hat, dann kriegen sie das Geld vom Bund zurück. Und darum ist das total üblich, dass da immer ein bisschen was liegen bleibt. Das sagt überhaupt nichts darüber aus, ob genug Gelder da sind, um Investitionen vor Ort wirklich durchzuführen. Was die Kapazitätsengpässe beim Bau angeht, das hat einfach sehr viel damit zu tun, dass dort auch keine Planungssicherheit herrscht, ob in 3 Jahren noch die Aufträge da sind. Wir haben in diesem Land sehr viel Flüchtlinge leben, junge Männer zwischen 20 und 30 Jahren, wo, wenn man auch mit Bauunternehmern spricht, die im Prinzip in der Lage wären, geschult zu werden zu bestimmten Tätigkeiten auf dem Bau. Das passiert heute nicht, weil die Bauunternehmer nicht wissen, ob dann noch die Aufträge da sind. Und wenn die eine Planungssicherheit hätten, glaube ich und glaubt auch mein Institut, dann würden sie anders die Kapazitäten ausbauen.
Und dann würde es sich auch lohnen, dafür Schulden zu machen, mehr Schulden zu machen.
Wenn wir Geld für Investitionen brauchen und das nicht woanders herkriegen, dann ist bei der aktuellen Verzinsung es sehr sinnvoll aus meiner Sicht, das Geld zu leihen. Man muss sich ja mal klar machen, wir haben im Moment für viele Laufzeiten bei den Bundesanleihen negative Zinsen. Das heißt, wir geben nominal müssen wir weniger zurückzahlen, als wir uns heute leihen. Dazu kommt noch die Inflation, die wir alle erwarten für die nächsten Jahre. Also ich glaube, es geht ja keiner von uns davon aus, dass wir über die nächsten 10 Jahre Deflation haben. Das heißt, über einen 10-Jahres-Zeitraum oder sowas übernimmt wahrscheinlich der Investor real 15-20% der Investitionskosten. Und damit wird sehr, sehr viel rentabel. Und das macht aus meiner Sicht viel mehr Sinn, als jetzt zum Beispiel die Steuern zu erhöhen, um die Investitionen zu finanzieren.
Ja, ich glaube, der Dissens ist hier gar nicht so groß. Es ist ja richtig. Wir haben ja beide festgestellt, wir haben bestimmte Investitionsbedarfe im öffentlichen Sektor. Die soll man auch umsetzen. Ob da jetzt wirklich immer schon so viel so Haushaltsvorträge da waren, darüber kann man jetzt lange reden. Also es wäre schön, wenn wir diese Investitionsprojekte voranbringen würden, aber wir tun es nicht. Und ich glaube, das liegt eben sehr, sehr stark in der Tat an Widerständen, an langen Planungsverfahren. Und ich glaube, wir haben in Deutschland eine Überbetonung und deshalb eine Ablenkung von den wahren Problemen, eine Überbetonung eben dieses Verschuldungsproblems. Es wird immer so getan, als wäre die schwarze Null das Problem. Die schwarze Null ist nicht das Problem, die Schuldenschranke ist auch nicht das Problem, sondern das Problem ist die mangelnde Bereitschaft, letztlich, glaube ich, auch zu Veränderungen, vielleicht auch solche Reformen einzuführen, die für mehr Planungssicherheit sorgen.
Das heißt, es geht gar nicht ums Geld, sondern aus Ihrer Perspektive geht es eher darum, dass Einspruchsrechte von Bürgern, Widerstand einer örtlichen Bevölkerung Investitionen verhindern.
Wir sind ein Land, dem es insgesamt sehr gut geht wirtschaftlich. Wir sind ein alterndes Land und all das reduziert die Veränderungsbereitschaft. Und das ist aus meiner Sicht die Hauptursache. Ich hätte aber auch nichts dagegen und kann dem gut folgen, dass man sagt, man sollte Investitionsprojekte jetzt nicht daran scheitern lassen, dass man an dieser schwarzen Null festhält. Das ist ja völlig richtig. Bei einer Nullverzinsung ist ein Investitionsprojekt, das nur ein bisschen positive Rendite erzeugt, lohnend. Ja, und das reduziert nicht die Nachhaltigkeit, sondern in dem Fall steigert es ja die Nachhaltigkeit der Staatsfinanzen.
Aber Sebastian Dulin sagt ja, das geht gar nicht mit der schwarzen Null sowieso nicht und mit der Schuldenbremse auch nicht, sondern man muss eben einfach die Grenzen noch weiter lockern. Mit 12 Milliarden oder mit 15 Milliarden ist da nichts geholfen.
Ja, gut, das ist sozusagen jetzt der Schritt von der schwarzen Null zur Schuldenschranke. Also das ist eine andere Debatte. Sollten wir jetzt die Schuldenschranke auflösen? Sollten wir vielleicht auch besprechen? Also da wäre ich doch skeptisch, weil wir haben da einen gewissen Abstand dazu und wir haben diese Schuldenschranke eingeführt aus einer Reihe von Gründen. Ich glaube, heute sind die Gründe nicht mehr so stark, wie sie vor 10 Jahren waren. Das ist wohl wahr, aber ich glaube, es ist nicht der Moment, das jetzt abzuschaffen. Es gibt erhebliche Möglichkeiten zu investieren im Rahmen der Schuldenschranke. Also auch da würde ich behaupten, die Schuldenschranke ist nicht das Hindernis für die Investition, sondern wir müssen es hinbekommen, dass wir die politische Unterstützung wirklich bekommen für Investitionen. Und das erfordert eben nicht Abschaffung der Schuldenschranke, sondern es erfordert in erster Linie eine gewisse Veränderungsbereitschaft, Bereitschaft, neue Dinge auszuprobieren.
Wir reden jetzt immer über Brücken, Straßen, Brenner, Tunnel und Flughäfen. Wir haben oder diskutieren im Moment in Deutschland ein Paket, das mindestens 100 Milliarden Euro schwer sein soll, zum Umbau, um die Wirtschaft auf den Weg zu einem klimaneutralen Land zu bringen. Wir diskutieren spätestens in wenigen Wochen die Frage, wie das Rentenversicherungssystem der Zukunft aussehen wird und welche Zuschüsse die Rentenversicherung brauchen wird. Gehen wir da oder wie oft geben wir das Geld, das wir möglicherweise aufnehmen könnten oder was wir an Schulden machen könnten, denn im Moment im Kopf schon aus? Also wir haben die Infrastruktur, wir haben den Klimawandel, wir haben die Sozialversicherungssysteme im demografischen Wandel.
Also das Klimapaket nimmt ja jetzt keine Schulden auf. Das Klimapaket macht ja Folgendes, ist im Grunde bepreistes CO2-Ausstoß jetzt für den Verkehrs- und Gewerbesektor, der bislang nicht einbezogen worden ist, und die privaten Haushalte. Und das Geld wird wieder zum Teil zurückverteilt und zum Teil für Investitionen ausgegeben.
Das meinte ich jetzt nicht. Ich meine nur, dass der Umbau insgesamt ja viel teurer sein wird als das, was über eine CO2-Steuer zu erwirtschaften ist.
Da stimme ich völlig zu. Und das ist eben auch eins der Elemente, wo wir sagen, dafür müssen jetzt Kredite aufgenommen werden, also Neuverschuldung, und damit muss in diese Infrastruktur investiert werden, in neue Technologien. Und hier ist es auch aus Generationengerechtigkeit aus meiner Sicht vollkommen gerechtfertigt, Schulden dafür aufzunehmen. Denn wenn wir heute die Dekarbonisierung schaffen, machen wir uns auch von Energieimporten weitgehend unabhängig. Kommt jetzt darauf an, wie viel ich noch importiere, aber es gibt da ein paar Szenarien, wo ich hinterher sehr, sehr viel weniger Importe habe. Und das heißt, die späteren Generationen müssen auch nicht mehr für Öl und Gas bezahlen, sondern das wird viel stärker im Inland produziert. Und dafür ist es auch völlig okay, wenn sie da später gewisse Kredite zurückzahlen müssen.
Naja, dass man in Technologien investiert, die es einem später ersparen, Geld für Öl auszugeben, das funktioniert ja auch so am Markt. Das sind ja da funktionieren eigentlich die privaten Anreize. Aber beim CO2 ist es ja so, dass wir da eben Verpflichtungen haben, die wir auch einhalten wollen. Und wenn man das Ganze versteht als eine Aufgabe, die in gewisser Weise den Charakter hat, dass jetzt sehr große Investitionen anstehen und dann das einmal erledigt ist, dann würde das in der Tat rechtfertigen, so ähnlich wie ein einmaliges Ereignis, sag mal, Deutsche Wiedervereinigung, dann würde das in der Tat rechtfertigen, dass man jetzt einmal Schulden aufnimmt. Ich bin da nur deshalb etwas zurückhaltend, weil ich es problematisch finde, dass wir eine gewisse Neigung haben in Deutschland, das Nichtbelasten der Umwelt zu subventionieren, statt das Belasten der Umwelt zu belasten, steuerlich sozusagen zu sanktionieren. Also im Prinzip sollte es so sein, dass Umweltpolitik sich darauf konzentriert, CO2-Ausstoß so zu belasten, dass alle Kosten zugerechnet werden. Und da werden erstmal Einnahmen erzielt. Jetzt ist es richtig, der private Sektor muss dann, viele Unternehmen müssen investieren, müssen sozusagen, haben wir jetzt Anreize, in andere Technologien zu gehen. Im Gebäudebereich haben wir Anreize, jetzt Häuser zu isolieren. Das ist ja auch gut so. Aber das ist eigentlich eine Folge des CO2-Preises und das muss privat finanziert werden. Ich sehe die Gefahr, dass sozusagen unter dem Mäntelchen Grün jetzt alle Dämme brechen und ordentlich Schulden gemacht werden und jede Menge Geld für Zeug ausgegeben wird, was man eigentlich nicht braucht. Also nur ein Beispiel, ist es nicht sinnvoll, wenn man einen einheitlichen CO2-Preis hat, dann zusätzlich noch die Gegend zuzupflastern mit Sonnenkollektoren, sondern das verzerrt dann ja nur. Der CO2-Preis sorgt ja schon dafür, dass richtig in Sonnenkollektoren investiert wird.
Das meint, dass man, wenn man den Schadstoffausstoß, also die Klimabelastung, angemessen besteuern würde, bräuchte man das, was man heute hat, diese ganzen Programme aus dem Erneuerbaren Energiengesetz, womit Milliarden Windkraft, Photovoltaik unterstützt werden, die bräuchte man dann nicht mehr. Dann bräuchte man aber ja auch keine besonderen Programme mehr, um Menschen dazu zu bringen, ihre Häuser einzupacken oder in den Zug zu steigen.
Also in klimafreundliche Erforschung, klimafreundliche Technologien zu investieren, das ist schon richtig und das ist auch richtig, das zu fördern. Aber man sollte nicht die flächendeckende Anwendung, Installation existierender Technologien subventionieren, wie wir es heute tun. Das ist der Fehler. Es gibt andere Bereiche, etwa eben bei der Gebäudeisolierung, wenn es da so ist, dass die, sagen wir mal, Eigentümer von Gebäuden das nicht umlegen können auf die Miete oder nicht voll, so wie es bei uns ist, dann kann es auch da Gründe geben, da mal Zuschüsse zu geben. Aber das Prinzip sollte sein, wir belasten das Verschmutzen, wir belohnen nicht den Verzicht
darauf. Aber Sie beschreiben ja jetzt gerade ganz schön die Dilemmata, in der Politiker stecken. Nicht? Auf der einen Seite haben Sie mal angefangen, was zu unterstützen. Das können Sie jetzt nicht zurückfahren, weil es ein neues Instrument gibt, was möglicherweise effizienter und besser ist. Wenn man das mal auf unsere Frage der Verschuldung und der Staatsverschuldung anwendet, würde man sich doch fragen, diese Dilemmata bleiben ja bestehen. Auch wenn man sagen würde, jetzt können wir um des Klimas willen noch mal deutlich mehr Schulden machen. Was macht Sie denn so zuversichtlich, dass das dann diesmal besser gelöst wird oder dass diese Dilemmata aufgelöst werden in der Politik, anstatt einfach so weiterzumachen, wenn man einfach eine komfortablere Finanzausstattung hat?
Ich glaube, es ist überhaupt ein Fehlschluss zu sagen, dass die Politiker immer zu viel Geld ausgegeben haben und deshalb der Schuldenstand permanent gestiegen ist. Michael Hüter vom Institut der Deutschen Wirtschaft hat das sehr schön auseinanderklamüsert, dass im Grunde in der Nachkriegsgeschichte Deutschlands der Schuldenstand immer in Schüben bei speziellen Ereignissen gestiegen ist. Also zum Beispiel bei der Ölkrise, als die Politiker sich verschätzt haben, was eigentlich jetzt strukturell und was konjunkturell ist. Übrigens die Ökonomen auch zu dem Zeitpunkt. Oder bei der deutschen Wiedervereinigung, als plötzlich ganz enorme Investitionsbedarfe da waren. Und man kann das, oder dann bei der Finanzkrise, als die Banken gerettet werden mussten und die Weltwirtschaft vor dem Kollaps stand. Also man sieht auch immer, in diesen Momenten ist der Schuldenstand hochgegangen, danach ist er so, ja.
Ist das richtig? Weil in den 70er oder den 80er Jahren ist doch die Verschuldung über die Konjunkturzyklen hinweg immer weiter gestiegen. Man hat kein einziges Jahr mehr gehabt, in dem der Haushalt ausgeglichen gewesen wäre.
Ja, ausgeglichener Haushalt ist ja jetzt nicht das Kriterium für eine solide Finanzpolitik, sondern das Kriterium ist, ob der Schuldenstand gemessen am Bruttoinlandsprodukt weiter steigt. Und da kann man tatsächlich sehen, dass das so schubweise passiert ist und dann eigentlich immer auf einem höheren Niveau geblieben ist.
Kann man sich fragen. Das ist ja genau das Problem. Also warum das jetzt angestiegen ist, das mag ja gute Gründe haben. Das ist ein Thema, da kann man immer Gründe finden, aber man muss es eben dann wieder zurückführen. Und wenn es immer nur nach oben, das wäre genau das Problem. Es geht immer höher und höher, dann waren wir bei 80% und da denke ich schon, da muss man mal sagen, okay Leute, jetzt müssen wir wirklich mal umdrehen, denn sonst haben wir den nächsten Schub, den werden wir in den 20ern jetzt erleben, durch die Alterung der Bevölkerung und dann ist es irgendwann zu. Also ich glaube schon, dass selbst wenn es gute Gründe gibt, ich würde dem auch zustimmen. Also nur immer zu sagen, die Politiker machen alles falsch, ist nicht angemessen, denn die machen ja eigentlich das, was die Wähler wollen. Jetzt kann man sagen, die Wähler sind leichtsinnig, also wir sind da alle mit im Boot. Aber wenn die Schuldenquote eben stufenweise ansteigt, selbst mit guten Gründen, das hilft ja nichts, wenn man hinterher aus guten Gründen pleite ist. Ne? Sondern
wenn sie nicht wieder runterkommen, das ist ja jetzt in den letzten Jahren zum ersten Mal wieder runtergekommen. Möglicherweise, das hatten Sie eben schon angedeutet, weniger durch Haushaltsdisziplin als einfach durch eine sinkende Zinslast, weil die Europäische Zentralbank keine Zinsen mehr verlangt für ihre Kredite.
Ja, das ist die Frage, ob man das der Europäischen Zentralbank jetzt so zuschustert oder ob man nicht sagt, wie es viele Makroökonomen tun und was ich auch unterstützen würde. Wir haben halt ein Problem, dass wir einen gewissen Ersparnisüberschuss haben. Zu viele Leute sparen, zu wenig Leute leihen sich etwas und dann ist das normale marktwirtschaftliche, die normale marktwirtschaftliche Reaktion, das ist der Preis für Ersparnis, also der Zins fällt. Nach der Logik ist der Zins heute so niedrig, weil die Staaten sich so wenig Geld leihen.
Weil die Staaten sich so wenig Geld leihen oder weil die Unternehmen und die Privatpersonen sich so wenig Geld leihen?
Die Unternehmen und die Privatpersonen auch, aber es ist tatsächlich ja vor allem in den Bilanzen hat sich der Staatssektor da verschoben.
Aber ich würde gerne nochmal zurück auf das Dilemma, was wir eben beschrieben haben. Das verändert sich doch nicht, egal wie viel Geld zu welchem Preis zur Verfügung steht. Die Frage, ist es vernünftig, was man tut? Kommt man politisch aus möglicherweise falschen Entwicklungen raus, wenn man auf einmal sehr viel Geld zur Verfügung hat oder sich leihen darf? Ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass dann bessere Politik gemacht wird?
Ich glaube, dass der Spielraum, wenn ich jetzt mir die Investitionen angucke und die Bedarfe, die ich da hätte, wenn da mehr Spielraum da wäre und man den Konsens hätte, dass man für Investitionen über welches Vehikel auch immer etwas leihen dürfte, dann glaube ich, dass wir eine andere Investitionstätigkeit die vergangenen Jahre gehabt hätten und ein besseres Ergebnis heute.
Na, Herr Fuß, Sie haben das angedeutet eben, als wir angefangen haben, über die Verschuldungshistorie der Bundesrepublik Deutschland zu reden. Wir hatten ja ein Instrument oder eine Regel, die gesagt hat, für Investitionen dürfen Schulden gemacht werden, für Konsumausgaben nicht. Das hat nicht funktioniert in den 70er, in den 80er, in den 90er Jahren nicht. Deshalb hat man sich diese Schuldenbremse ja dann am Ende auch gegeben. Was macht uns denn so zuversichtlich, wenn wir uns jetzt darauf verständigen würden und sagen würden, ja, Klima ist ein Grund, viel, viel mehr Schulden zu machen. Der demografische Wandel, also die Alterung der Bevölkerung, die ab 2025, das ist nicht mehr so lange hin, das Rentenversicherungssystem in die Klemme bringen wird. Das ist ein Grund, deutlich mehr Schulden zu machen.
Weniger Schulden zu machen.
Ja, oder sagen wir mal, Schulden zu machen, wenn dann für einen Fonds einer zukünftigen Generation. So. Was macht uns denn so zuversichtlich, dass wir diesmal es richtig machen?
Ja, ich bin nicht dafür, die Schuldenschranken über Bord zu werfen, weil ich eben nicht überzeugt bin, dass es klug ist, darauf zu verzichten und dass man jetzt weise wird. Also wenn die Politik stets weise ist und das Richtige macht, dann braucht man keine Regeln. Das ist schon klar. Aber die Politik ist nicht so, die ist auch nicht nur unsinnig oder so, sondern Regeln können schon helfen. Jetzt muss man fairerweise sagen, man hätte nicht bei der alten Schuldenregel bleiben müssen. Ich glaube, ein Problem der alten Schuldenregel war, dass da drin stand, die Verschuldung darf so hoch sein wie die Bruttoinvestitionen. Man hat dann auch noch darunter verstoßen, das ist aber ein anderes Thema, sondern man hätte auch sagen können, und das ist ja auch diskutiert worden, man nimmt die Nettoinvestition.
Bruttoinvestition heißt, man guckt sich einfach alles an, was man reinsteckt, und Nettoinvestition heißt, man guckt das an, was neu ist.
Genau, man schaut sich quasi sein Vermögen an, wie auch bei einem privaten Unternehmen. Das private Unternehmen hat in der Bilanz auch das Nettovermögen stehen. Ne? Also die Nettoinvestitionen erhöhen das Vermögen, und wenn ich Vermögen habe, dann kann ich auch Schulden haben, ohne dass die Nachhaltigkeit dadurch gefährdet ist. Und man könnte so eine Regel wählen. Ich habe mich damals in der Diskussion 2009 dagegen ausgesprochen, weil nicht ersichtlich ist, wie man das eigentlich abgrenzen soll. Also früher hat man es so gemacht, man hat einfach gesagt, alles was Beton ist, ist Investition. Also alles, was ich anfassen kann. Aber wir wissen ja heute, dass das Ganze schwieriger ist. Wir haben den ganzen Bildungssektor und so weiter. Und da die Nettoinvestitionen abzugrenzen, ist schwierig.
Investitionen in die Zukunft, in die Bildung von Kindern und Jugendlichen sind tatsächlich nachhaltige Investitionen. Die werden aber in öffentlichen Haushalten unter Konsum abgebucht, weil damit Lehrer bezahlt werden und weil das einfach durchlaufende Posten sind.
Ja, das Problem ist, was ist mit den Nettoinvestitionen? Wir müssen dann auch abschreiben, quasi, dass große Generationen immer in Rente gehen. Das heißt, die Abschreibungen wären wahrscheinlich höher als die Nettoinvestitionen, und es käme heraus, dass wir deswegen einen Überschuss brauchen. Aber im Prinzip, natürlich, sind Bildungsinvestitionen Investitionen, und das verdeutlicht eben diese Abgrenzungsproblematik. Und insofern würde ich mir nicht allzu viel davon versprechen, wenn man jetzt übergehen würde zu dieser neuen Art von Schuldenregel. Im Grunde ist es ja auch so, dass unsere Schuldenregel, die Schuldenschranke im Grundgesetz, kreditfinanzierte Investitionen erlaubt, weil man durchaus ein staatliches Unternehmen gründen kann, wie das ja teilweise auch geschieht. Das kann dann Schulden machen und wirklich investieren. Das ist insofern gar nicht so schlecht, als es dann wenigstens nicht in den Konsum fließt. Also ich glaube auch nicht, man sollte zu dogmatisch sein, sondern man sollte sich vielleicht wirklich mit der Frage beschäftigen, wie können wir eigentlich sinnvolle Investitionen organisieren? Haben wir dafür die Unterstützung? Und wenn wir das alles geklärt haben, dann sollten wir über die Finanzierung reden.
Sie empfehlen uns aber jetzt nicht gerade das Bilden von Schattenhaushalten, wie sie ja, als wir den Euro eingeführt haben, gerade mühselig trockengelegt worden sind.
Ja, es gibt alle möglichen Formen von Schattenhaushalten. Denken wir nur an die Sozialversicherung, die haben wir sowieso. Und ich würde das nicht so verteufeln. Es erzwingt ja immerhin, dass man dann auch investiert und nicht das Ganze konsumtiv verwendet. Ich würde die nicht grundsätzlich verteufeln. Nochmal, wenn man sich jetzt, um das etwas pragmatischer mal zu formulieren, wenn man sich jetzt hinsetzen würde und sagen würde, wir wählen, was weiß ich, die 10 Infrastrukturprojekte aus, die wir nun wirklich brauchen, von denen wir auch alle wissen in Deutschland. Und gründen ein staatliches Infrastrukturunternehmen und finanzieren die mal. Ja, dann hätte ich auch nichts dagegen, dass man sagt, gut, das ist eben jetzt außerhalb des Haushalts und das ist eine einmalige Aktion. Ich glaube, sich da gegenüber allem zu verschließen, führt auch nicht weiter, schon gar nicht in einer Situation mit Nullzinsen. Nur generell jetzt sozusagen diese Verschuldungsschranken über Bord zu werfen, quasi den Konsens aufkündigen, der dahinter steht, für mich nachhaltige Finanzpolitik zu machen, das wäre aus meiner Sicht das falsche Signal. Gleichzeitig denke ich aber auch nicht, dass es sinnvoll ist, dogmatisch jetzt daran festzuhalten, unter keinen Umständen irgendwelche Schulden.
Wäre das was? Verschiedene staatliche Unternehmen, die einen bauen Brücken, Straßen und Brenneranschlussstrecken, die anderen investieren ins Klima und machen einen Klimafonds. Und Herr Fuß, Ihr Haus hat ja auch nochmal vorgeschlagen, einen weiteren Fonds zu errichten. Das ist ja auch wieder ein Schattenhaushalt neben dem Bundeshaushalt wäre, um die Rentenversicherung für diejenigen sicherzustellen, die ab dem Jahr Mitte 2030 in Rente gehen. Wäre das vernünftig zu sagen, wir umgeben uns jetzt so mit Beiboten, in denen wir die Gunst der Stunde nutzen, nämlich das, was Sie beschrieben haben, Nullzinsen bei vermutlich irgendwann mal wieder anziehender Inflation, die ja dann erstens habe ich keine Zinslast und zweitens entwertet sich mein Schuldtitel über die Inflation zusätzlich. Also ich hätte einen doppelten Gewinn, wenn ich das heute tun würde.
Also wir haben ja mit dem Institut der deutschen Wirtschaft zusammen im November diese Schätzung vorgelegt mit den Investitionsbedarfen von 450 Milliarden zusätzlichen Investitionen über die nächsten 10 Jahre. Und da haben wir auch geschrieben, dass wir über solche Konstruktionen, also Anstalten öffentlichen Rechtes, Staatsunternehmen, eben genau das vorschlagen, darüber Kredite aufzunehmen und Investitionen zu tätigen. Jetzt kann man diskutieren, was das von Transparenzgesichtspunkten, wie das zu beurteilen ist, weil es gibt da zwei Argumente, die man machen kann. Das eine Argument ist, es ist nicht so schön, weil ich diese ganzen Neben- und Schattenhaushalte habe. Und ich persönlich fände es auch sinnvoller, das im Haupthaushalt zu haben, aus Transparenzgesichtspunkten. Man kann aber auch argumentieren, wie es auch unser Kollege Michael Hüther tut, dass man sagt, wenn es in so einem sichtbaren, deutlich sichtbaren Extrahaushalt quasi ist, dann kann man genau überprüfen, ob es jetzt auch ausgegeben wird, wie viel Geld abfließt. Wenn das Geld nicht abgeflossen ist, dann ist es eben, wird es halt ein Jahr später ausgegeben, aber die Summe bleibt für die Investitionen und ich kann systematischer die Investitionsbedarfe abarbeiten. Von daher würde ich sagen, es ist auf jeden Fall das, was wir zurzeit jetzt machen sollten. Weil es geht hier nicht um eine ideologische Diskussion, sondern es geht einfach darum, dass wir die günstigen Rahmenbedingungen nutzen und die Probleme, die wir in Deutschland haben, endlich angehen.
Und wenn dann die Inflation irgendwann mal wieder steigt, dann steigen die Zinsen auch wieder. Und dann sitzt man da und muss refinanzieren, Kredite, die man aufgenommen hat, zu einem anderen Zinssatz. Und dann kommen die Haushalte auch ganz schnell wieder in schwierigeres Fahrwasser.
Ja, ist richtig. Ein Zinsanstieg würde die öffentlichen Haushalte schon jetzt völlig verändern, in große Schwierigkeiten bringen. Ein solcher Zinsanstieg ist nur nicht wirklich sichtbar. Es gibt eine Reihe realwirtschaftlicher Faktoren. Wir haben gerade darüber gesprochen, die eben für die niedrigen Zinsen verantwortlich sind. Und wir kennen zwar alle die Zukunft nicht, aber es spricht schon viel dafür, dass die Zinsen eher niedrig bleiben. Gleichwohl glaube ich, dass man solche Unternehmen, öffentliche Unternehmen, Investitionsvehikel schon so organisieren muss, dass man ein bisschen vorsichtig ist und dass man wirklich sich Gedanken darüber macht, wie, in welchem Zeitraum wird dieses Kapital abgeschrieben? Und wenn es dann abgeschrieben ist, dann muss man auch wirklich diese Schulden zurückgezahlt haben. Aber das kann man ja machen. Vielleicht noch ein Wort zur Alterssicherung, weil Sie es angesprochen haben. Der Vorschlag des Deutschen Bürgerfonds vom IFO-Institut, das beschäftigt sich mehr mit der Frage, was ist eigentlich das optimale Vermögensmanagement des Staates in einer Welt, in der die Zinsen null sind, auf deutsche Staatsanleihen und wichtiger, in der die Zinsdifferenz zwischen riskanten und nicht riskanten Anlagen zunimmt. Wir argumentieren ja, dass Deutschland in einer Sondersituation sind, als Ankerland der Eurozone besonders günstige Konditionen hat.
Weil und immer, wenn die Zeiten schwierig sind, versuchen die Leute weltweit deutsche oder schweizerische Staatsanleihen zu kaufen, weil sie denken, das sind die beiden Staaten, die auf jeden Fall zurückzahlen können.
Also wir geben sehr, sehr ein Wertpapier aus, was sehr, sehr gefragt ist. Die Leute tragen uns das Geld hinterher und wir verknappen das immer mehr. Das ist eigentlich nicht wirklich rational.
Je mehr Schulden wir, je stärker wir unseren Schuldenstand reduzieren, desto weniger Staatsanleihen müssen wir ausgeben, desto weniger von diesen gesuchten Titeln gibt es. Zum Schluss vielleicht die Frage. Wir diskutieren ja jetzt das so, als seien wir alle klüger geworden. Davon geht man ja aus. Wissenschaft macht ja immer Fortschritte irgendwann. Wir diskutieren es nicht ideologisch, was Volkswirte auch lange Zeit nicht getan haben. Aber was macht uns denn so zuversichtlich, dass das Wissen, was wir haben oder was wir glauben zu haben über moderne Formen von Finanzierung, von Investitionen, tatsächlich am Ende sich auszahlen wird? Wenn wir nur noch mal rekapitulieren, die Diskussion, die Europa geführt hat, mit der Einführung der Maastricht-Kriterien, wo es ja genau darum ging, diese ganzen Schattenhaushalte, die wir jetzt als moderne Instrumente wieder vorgeschlagen haben und bei denen sie beide sich ja auch einigermaßen einig sind, diese Schattenhaushalte aufzudecken, sie auszutrocknen, sie im Gesamtschuldenstand zu würdigen von Ländern, um herauszufinden, sind die qualifiziert, in den Euro eintreten zu können oder nicht. Was ist der Unterschied? Warum sehen wir heute Schattenhaushalte jedenfalls für Deutschland in einem ganz anderen Licht?
naja, die europäischen Verschuldungsregeln wollen wir ja nicht abschaffen. Und da würden die Schattenhaushalte schon so behandelt, wie sie ursprünglich auch behandelt werden
sollten. Und weil wir im Gesamtschuldenstand jetzt deutlich unter 60% sind, würden die uns auch nicht weiter kümmern.
Naja, sie würden uns schon kümmern, aber die Spielräume sind etwas größer. Und auch da kann man ja in einen Dialog treten. Und wir wissen ja, dass die kein so scharfes Schwert sind, diese europäischen Fiskalregeln. Aber man würde es nicht ganz über Bord werfen. Ich glaube, wir müssen nur sehen, auch was die Maastricht-Kriterien angeht, die sind ja entwickelt worden in einer Zeit, in der man gesagt hat, naja, die Zinsen sind so ungefähr 5% und die Inflation ist 2% und mit unseren Regeln können wir dann so den Schuldenstand von 60% stabilisieren. Und jetzt haben wir eben deutlich niedrigere Zinsen. Die Welt hat sich also ein bisschen geändert. Auch das Verhältnis zwischen Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts und Zinsen hat sich geändert, jedenfalls für eine gewisse Zeit. Und solange das so ist, sind in der Tat öffentliche Schulden etwas anders zu bewerten.
Ja, ich meine, das ist ja eine Debatte, die wir nicht nur in Deutschland haben, sondern die Amerikaner sind da, glaube ich, ein Stück weiter in der Debatte.
Sind auch ein Stück weiter in der Verschuldung.
Sind auch ein Stück weiter in der Verschuldung und bislang ohne große Probleme, wenn man das mal so sagen kann. Ja, aber ich glaube, der Unterschied ist, dass als wir beide studiert haben und lange danach, ist man immer davon ausgegangen, dass natürlich der Zins höher ist als das Wirtschaftswachstum. Also der Nominalzins höher ist als das nominale Wachstum. Und jetzt haben wir seit einiger Zeit eine Situation, wo die Wirtschaft stärker wächst als der Zins. Und das verändert einfach ganz viele Dinge der Schuldentragfähigkeit. Weil das bedeutet, ich kann zum gewissen Maße eigentlich jedes Jahr neue Schulden aufnehmen und trotzdem wächst mein Schuldenstand nicht ins Unermessliche. Und das sind eben Dinge, die hat man früher, da hat man gedacht, das ist nicht so. Es ist die natürliche Weltordnung, dass eben die Zinsen höher sind. Und jetzt beobachtet man, dass es anders sein kann. Man beobachtet dann auch, hat man sich längere Zeitreihen angeguckt und hat festgestellt, dass es zumindest in den USA auch früher schon mal so war. Und von daher wird eher dieser Zeitraum, den wir zwischendurch hatten, mit hohen Zinsen jetzt in einigen Kreisen als Ausnahme und nicht mehr als Regel gesehen.
Wenn wir das akzeptieren, stellt sich die letzte Frage, haben wir heute bessere, nachhaltigere Finanzpolitiker als früher? Gehen die mit solchen Instrumenten heute besser um?
Ich denke, es sind nicht die Politiker, sondern wir alle. Die Bevölkerung hat sich verändert. Unter den Wählern spielt Nachhaltigkeit, glaube ich, heute eine größere Rolle. Sorgen über Staatsverschuldung oder das Fehlen von Nachhaltigkeit sind größer. Ist nicht nur ein Thema der Staatsschulden, wie wir besprochen haben. Ich glaube, die Wähler haben sich einfach verändert. Und die Politiker, die reflektieren letztlich, was Wähler wollen und womit sie sich beschäftigen.
Ja, aber die Wähler wollten die Rente mit 63, die wollten das Baukindergeld, die wollten die Mütterrente. Die Wähler, die können wir so klug halten, wie wir wollen. Aber die Wähler haben eine klare Präferenz im Konsum.
Ja, ich bin da nicht so sicher. Es gibt die natürlich. Das ist eine Bedienung von Interessengruppen. Das lohnt sich natürlich immer noch. Das ist ein Problem der Politik. Aber es gibt eben auch viele Wähler, die darüber nicht begeistert sind. Und ich glaube, das ist ein Faktor, der sich schon verändert hat gegenüber früher.
Ist der Wähler klüger geworden?
Ich weiß es auch nicht genau. Wenn ich jetzt rückblickend mir angucke, und ich habe zeitweise auch zwischenzeitlich bei der Deutschen Wiedervereinigung gedacht, das hätte man anders finanzieren können. Aber rückblickend gesehen bin ich mir nicht so sicher, ob das alles so falsch finanziert worden ist. Also da sind im Detail Fehler gemacht worden. Aber grundsätzlich war der Schuldenstand für Deutschland kein Problem und ist bislang auch kein Problem. Und von daher, ich glaube nicht, dass sie die Politiker groß verändert haben, aber ich glaube auch nicht, dass das ein großes Problem wäre, wenn man jetzt zum Beispiel eine vernünftige Investitionsregel in die Schuldenbremse mit aufnehmen würde, dass man eben sagt, für Investitionen darf Neuverschuldung gemacht werden.
Vielen Dank für dieses Gespräch, in dem wir herausgearbeitet haben, dass Staatsschulden heute etwas anderes sind als früher, dass wir mit der schwarzen Null und der Schuldenbremse möglicherweise zwei Instrumente haben, die uns dahin gebracht haben, wo wir heute sind, aber die wir jetzt vielleicht nicht mehr in dem Maße brauchen, in dem wir sie vor 10 oder vor 15 Jahren gebraucht haben und in dem möglicherweise auch die Finanzpolitiker Fortschritte in ihren Einsichten und Erkenntnissen machen werden. Dankeschön.
Ein Podcast von t-online.de und der Leibniz-Gemeinschaft.
Wunderbar.
Gut.
Danke.